Heute mal wieder die Dental Late Night Show mit Dr. Stefan Helker und mir, Christian Henrizi. Unser Thema heute ist dentale Checkpoints. Und zwar habe ich das erlebt, dass man immer mal wieder gefragt wird, gerade bei so Veranstaltungen wie die Opti Summer School, wo wir 100 potenzielle Gründer auf einem Haufen haben. Bei der Radtour zum Beispiel wurde ich gefragt, so, ich bin 31, was muss ich eigentlich alles können, um zu gründen? Oder ich bin 37, ich habe das Gefühl, mir fehlt da und da noch was. Was brauche ich denn in welchem Alter, um was zu machen? Und ich finde das eigentlich sehr übergriffig, über so etwas zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn man vor einer ganzen Gruppe steht, die im Alter von 26 bis 40 oder bis 45 sind. Wie soll man denen sagen, ihr müsstet alle zum Zeitpunkt X das können? Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen muss man das schon mal probieren, dass man sagt, okay, fachlich sollte man in dem Alter an der Stelle stehen. Betriebswirtschaftlich sollte man in dem Alter an der Stelle stehen. Und zur Gründung solltet ihr an der Stelle stehen. Und ab wann fängt so ein bisschen das gesellschaftliche Engagement an? Kann man sich auch ein paar Gedanken machen. So, das haben Stefan und ich mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Ich bin heute der Host. Ich habe das mal definiert, sozusagen für einen normalen Verlauf. Und Stefan hat zum Schluss nochmal eine Differenzierung vorgenommen zwischen einer kleinen Praxis mit einem durchschnittlichen Verdienst, dann zu einer sehr, sehr guten Praxis mit einem überdurchschnittlichen Verdienst von 500.000 und dann nochmal mit einem Verdienst von 1 Million, sodass man 3 Kategorien hat und was man dafür mit an den Tisch bringen müsste. Ich glaube, das ist eine, wenn man so will, eine Orientierungsfolge. Man könnte auch sagen, wie sind die persönlichen KPIs zu setzen für die verschiedenen Ziele, die man so verfolgen kann. Und ich hoffe, dass ihr euch gefällt und dass es euch weiterhilft. In dem Sinne, auf und rein in die Folge. Ja, herzlich willkommen zur Dental Late Night Show. Lieber Stefan, schön, dich wiederzusehen. Trotz angeschlagener Gesundheit ist super lieb, dass du dich heute hierher quälst.
Och, Christian, ich habe schon wie immer 13 Stunden geschafft. Die Stimme hat leider völlig versagt. Ich war ja letzte Woche ein bisschen im Urlaub und war ja erst am Anfang 3 Tage Festival. Da war alles super. Dann ins Wellness-Hotel gefahren, unter die Klimaanlage gelegt. Und dann hat es mir komplett einfach einmal die Stimme zerrissen. Und dann musste ich ja am Samstag auf die Kranger Kirmes und hatten unseren eigenen Festwagen. Und da war die Stimme immer noch völlig im Eimer. Und am Sonntag ging dann leider gar nichts mehr mit der Stimme. Und jetzt ist sie gerade schon wieder auf dem, also klingt nicht so, aber ich bin schon wieder auf einem sehr aufsteigenden Ast. Gestern wäre es mit der Dental Late Night Show ein bisschen schwierig geworden. Aber heute geht's schon wieder, körperlich geht's mir aber wieder gut. Es hört sich nur nicht so an.
Ja, du klingst so ein bisschen wie Billy Idol, aber das ist ja auch mal gut, ne? Und der hat ja in seiner besten Zeit eine Flasche Cognac und eine Stange Zigaretten konsumiert pro Tag. Da bist du ja noch ein bisschen weit von entfernt, glaube ich.
Da bin ich sehr weit von entfernt. Ein Liter Cola Light, aber naja.
Ja, wir haben eigentlich unsere Habits mal komplett geändert, ne? Früher haben wir dann ja immer noch mal ein kleines Stückchen Rum oder ein kleines Stück Wein vor 2 Jahren getrunken. Oh Mensch, Stefan, aber eine Frage habe ich noch. Du hast heute 13 Stunden gearbeitet und ich muss dich das immer fragen. Wie viele Dübel hast du heute gesetzt?
Gar keine, weil Dienstag ist kein OP-Tag. Wir hatten ja immer Montag die Dental Late Night Show und Montag ist mein OP-Tag, Donnerstag. Dienstag ist Prothetik-Tag. Ich habe heute ultra viel Prothetik durchgejagt, Neupatienten, aber keinen Dübel gesetzt. Nur freigelegt habe ich heute, weiß nicht, 23 oder so, aber nicht gesetzt.
Sehr gut. Stefan, unser heutiges Thema ist dentale Checkpoints und die erklären sich eigentlich recht einfach. Und zwar das, was uns immer wieder erfährt, was dich erfährt und mich erfährt, also zum Beispiel bei der Opti Summer School vor 2-3 Wochen, da sind Leute, und die sagen, ey, ich bin 30, ich bin 35, ich bin 40, ich bin 26. Jetzt ist ja die Information so barrierefrei geworden und mein Filter muss so gut werden, aber ich könnte ja theoretisch 20 Fachbücher lesen zur Implantologie, ich könnte 20 Bücher zum Personalmanagement lesen, ich könnte 40 mal 40 Kurse davon besuchen und 50 Kurse davon. Aber was muss ich eigentlich machen? Wie sollte mein Niveau denn im Verhältnis zu meinem Alter irgendwo sein? Und das, da habe ich lange drüber nachgedacht, habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Denn wenn ich jetzt einen Vortrag mache vor diesen 100 Leuten und versuche, denen so ein paar Sachen beizubringen, dann hole ich ja den einen ab bei 25 oder muss es versuchen, den anderen mit 45. Und irgendwie haben die alle das Gründerziel. Das heißt, welchen Stand sollten sie bis wohin haben? Und wir haben drüber gesprochen und haben gesehen, okay, das ist mal wirklich, das sollten wir so mal so ein bisschen Guidance geben. Und damit fangen wir heute mal an, da mal aufzuschreiben, wie wir die Guidance sehen würden. Und du hast noch eine besondere Überraschung mitgebracht, Stefan.
Genau. Am Ende, wir reden ja über Allocation. Das heißt, wie nutze ich meine Ressourcen? Die wichtigste Ressource ist natürlich Zeit. Und die zweitwichtigste Ressource ist sozusagen, wie intensiv mache ich was? Also ne, die Dedication sozusagen. Und im Endeffekt kann ich die gleichen Sachen machen, aber wenn ich sie in der falschen Reihenfolge mache, komme ich halt nicht weiter. Ne? Wenn ich erst das Wissen für B mir anschaffe, aber in der Gründung ist erst A gefragt, werde ich am Ende des Tages nicht die gleichen Ergebnisse haben, ne? weil A halt der Grundbaustein ist und B ist das on top dazu. Und da hast du mir ja gesagt, okay, du hast jetzt mal was vorbereitet im Bereich, was soll ich bis 35, was soll ich bis 40, was, ne? Und ich habe gesagt, lass uns doch eine zweite Ebene reinziehen, nämlich das eine, was sollte ich als Gründer so nach und nach können, auf welchem Niveau? Und dann habe ich mir überlegt, aber das ist ja auch sehr, sehr abhängig davon, was habe ich überhaupt für Ziele? Also vor allem monetäre Ziele, ne? Also klar, jeder hat vielleicht wahrscheinlich das Ziel, glücklich zu sein, aber für jeden bedeutet das ja vielleicht auch ein bisschen was anderes. Und jeder hat vielleicht auch für sich einen Standard definiert, den er irgendwann mal im Leben haben möchte, vielleicht auch einen Impact, aber gut, das wird dann sehr, sehr abstrakt, ne? Was ist Impact für jemanden? Aber finanzielle Ziele kann man ziemlich gut setzen und ich habe mittlerweile einen sehr guten Überblick, du hast mittlerweile einen sehr guten Überblick darüber, was muss man eigentlich dafür können und wissen und leisten, um dahin zu kommen. Und wir haben mal so drei Level ein bisschen definiert. Das eine ist so ein bisschen das KZBV-Level, also um die 200.000 Euro im Jahr als Inhaber. Ich glaube, wenn man das nicht als Ziel setzt, dann sollte man sich gar nicht selbstständig machen, sollte man nicht gründen, weil dann kann man im Angestelltenverhältnis relativ gut, ne, wenn man das super macht, 100, 150.000 Euro super verdienen, mit viel weniger Stress, mit viel weniger Risiko. Wenn ich mich selbstständig mache, sollte das so das Minimumziel sein. Und da wollen wir mal so überlegen, was muss denn dafür gegeben sein und wie sieht eventuell meine Praxisstruktur aus, wenn ich denn da bin. Dann, das nächste Level ist für mich dann so, okay, ich will mehr. Jetzt könnte man sagen, okay, 300.000. Aber wir haben gesagt, der nächste Step, wo du wirklich dann substanziell mehr machen musst, ist dann so dieses 500.000er Level. Da bist du garantiert nicht mehr alleine, dann brauchst du andere Strukturen, da brauchst du ein anderes Skillset und dann kommt irgendwann so ein Level, wenn du sagst, okay, das reicht mir nicht, ich möchte irgendwann mal ein siebenstelliges EBIT oder einen siebenstelligen Jahresverdienst haben, da bist du dann nochmal anders unterwegs und werden da so ein bisschen drüber diskutieren, bin ich auch gespannt, was du so sagst, wie sieht dann dein Leben aus, wie sieht dein Skillset aus, welches Skillset haben die Leute, die das erreicht haben. Und das werden wir dann danach machen. Und da bin ich auch mega gespannt.
Ja, also ich bin auch total gespannt, was da deine Meinung zu ist. Also fangen wir mal an, dentale Checkpoints. Der erste Punkt ist Fachkunde. Mit Fachkunde ist die Klammer ganz allgemein um medizinische Themen geklammert. Denn wir sehen ja immer, ist unabhängig oder abhängig von dem Beruf, den ich habe, ob ich Landwirt bin, ob ich Klempner bin, ob ich Dachdecker bin, ob ich Maschinenbauer bin, ob ich Lasertechniker bin, ich brauche ein gewisses fachliches Skillset. Ich brauche die Fachkunde, um einen Laser zu bauen. Ich brauche die Fachkunde, um eine Krankheit im Auge zu diagnostizieren und ich brauche die Fachkunde, um ein vernünftiger Zahnarzt zu sein. Und nach meiner Erfahrung und nach Gesprächen, ich habe nochmal ein, zwei Professoren angerufen, mit denen ich persönlich gut vertraut bin. Ich frage, ey, wie muss das Set eigentlich sein? Ich bin jetzt irgendwie mit 26 mit dem Zahnmedizinstudium fertig. Da bin ich vielleicht theoretisch bei einer 8, praktisch bei einer 2. Wie muss ich denn ungefähr sein, dass ich nachher wirklich hervorragende Arbeit leisten kann und auch gleichzeitig, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Selbstbewusstsein habe, mit dem Patienten seine Diagnose, seinen Befund durchzusprechen und eine vernünftige Therapieplanung für ihn oder für sie zu machen. Der Patient ist besser aufgeklärt als in der Vergangenheit. Der Patient kann besser mitreden. Der Patient holt sich öfter eine zweite Meinung an. Der Patient muss etwas bezahlen. Der Patient ist mündiger. Ja, es ist nicht mehr sozusagen dieses Herrschaftswissen in Weiß, dass egal, was ich erzähle, es wird dann schon irgendwie gemacht. Und diese Punkte alle mal zusammengenommen, ist mein Approach, dass und das wahrscheinlich genauso stark gewichtet, dass man medizinisch gut sein muss, wie auch selbstbewusst genug, um den Patient zu überzeugen, dass das die richtige Therapie ist für den Patienten. Denn so sind auch die Heilungschancen besser, als wenn ich dem Patienten sage, ich weiß das gar nicht genau, wie es funktioniert und so weiter. Würde ich bei 9 von 10 Punkten bis zum 35. Lebensjahr sehen. Das heißt, von der Zeit nach dem Studium, wo ich dann vielleicht gemittelt auf eine 4 stehe, das heißt Theorie 8 oder 9 und praktisch bei einer 2 oder 3, sollte man dort schon auf die gemittelte 9 von 10 in den darauffolgenden 9 Jahren kommen. Lieber Stefan, was ist dein Take darauf?
Also ich finde das einen gut gemittelten Approach. Ich glaube aber, man muss den ein bisschen differenzieren, je nachdem, welche Spezialisierung du als Zahnarzt angehst. Weil meines Erachtens gibt es Felder in der Zahnmedizin, die eine steilere Lernkurve haben, und es gibt ein paar Felder, die haben eine deutlich flachere Lernkurve. Ich würde sagen, die mit der steilsten Lernkurve, das sind die klassischen Cons, Endo, die zahnerhaltenden Maßnahmen. Da kannst du, wenn du nur das machst, solltest du vielleicht ein bisschen eher in dem Feld bei einer 9 von 10 sein. Vielleicht so mit 30, 32, also wenn du 6, 7 Jahre Berufserfahrung hast. Wenn du allerdings Chirurgie machst, Oralchirurgie, Implantologie, dauert es vielleicht sogar einen Ticken länger. Also das kann man bis 35 auch gut schaffen. Da muss man aber nicht mit 40 Stunden in der Woche, sondern dann gehst du durch die harte Schule und ne, gerade Oralchirurgen, die wissen, wovon ich rede, ne, da machst du die Nachtdienste und so, da kannst du auch schneller besser werden. Es geht um die Hours, die du reinsteckst und nicht um die Lebensjahre, sondern wie viele Stunden pro Jahr. Und dann gibt's noch so Felder, ich glaube, da hast du eine lebenslange Lernkurve, also noch krasser, das ist so ein bisschen die Prothetik und komplexe Prothetik. Ne, wenn du jetzt wirklich Spezialist bist für das Thema komplexe Prothetik und komplexe Chirurgie, ich glaube, wenn du es dann bis 40 schaffst, ist es auch in Ordnung. Ne? Dann bist du bei 35 vielleicht bei einer 7,5 bis 8 von 10, was dann aber auch in Ordnung ist, weil es gibt dann auch nicht so viele von denen, die so gut sind wie du, weil die wenigsten Leute sind bereit, so viel Zeit und so viel Effort in eine einzelne Sache zu stecken, bevor es ihnen entweder langweilig wird oder bevor sie wieder was anderes machen. Also deswegen, ich glaube, das ist ein gemittelter, guter Approach. Ein zweiter Aspekt, den ich noch hinzufügen möchte, ist das Thema Selbstbewusstsein, ja, aber dann auch das Thema Selbstvermarktung. Das heißt, du solltest erst dann in die Selbstvermarktung gehen, und zwar aggressiv, wenn du sicher bist, dass du das auch verteidigen kannst. Ne? Und selbst uns passiert das auch hier und da nochmal, dass wir zum Beispiel irgendwas uploaden, was nicht perfekt ist, und da musst du damit leben, dass das dann auch online angegangen wird, ne, und zerrissen wird. Und sei es von Kollegen, sei es von Leuten, die einfach nur im Internet rumlaufen und rumhaten. Aber wenn du heutzutage erfolgreich sein willst, wirst du nicht umherkommen, deine Spezialisierung in irgendeiner Art und Weise nach außen zu kommunizieren. Außer du sagst, ich bin mit dem Durchschnitt zufrieden, dann musst du das nicht. Dann ist es super, wenn du 9 von 10 hast, aber nicht 9 von 10 nach außen kommunizierst. Wenn du aber mehr möchtest, dann musst du deine 8 von 10 oder 9 von 10 oder 10 von 10 auch nach außen kommunizieren. Und da reicht eine 6 von 10 dann eben nicht aus. Weil dann lieber gar nicht nach außen kommunizieren, weil die Leute sind sehr topplastig unterwegs und wollen eher zum Besten oder zum Zweitbesten oder sagen wir mal zum Besten in der Nähe. Und das wäre so mein Approach und vielleicht nochmal so ein kleiner Zusatztake auf diesen Punkt.
Ja, also finde ich sehr klug. Ich glaube, da hast du mich überzeugt, das würde ich so angehen. Das heißt, ich würde schon dabei bleiben, dass du ganz grob Pi mal Daumen an der Ecke sein solltest, aber je nach Spezialisierung hast du absolut recht. Ich glaube, ein Marc Hürzler bist du auch nicht mit 35 geworden oder ein Oliver Ahlers mit seinen ja, extrem diversen Fällen, die er da hat, das kriegst du dann mit der Erfahrung erst rein. Jo, nehme ich komplett an, das macht Sinn und als grobe Richtung kannst du aber auch mit mir konform gehen. Wahrscheinlich, ne? Im Großen und Ganzen, ne?
Richtig, genau. Es gibt ja eine Standardabweichung von diesem Mittelwert einfach, ne? Und das ist dann aufgrund der Spezialisierung, würde ich sagen, ne? Als MKGler bist du ja erst mit 34 fertig, wenn du Gas gibst.
Ja, logisch, ganz logisch, ja. Ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, A, möchte ich das ein bisschen auflösen, dass man nach dem Studium und nach der Assistenzzeit wirklich bei einer 10 von 10 sein muss. Viele setzen sich gewaltig unter Druck, wechseln die Assistenzstellen, weil sie mal 2 Monate meinen, nichts gelernt zu haben und so weiter. Und ich glaube, diesen Druck muss man nicht machen. Das ist einmal die Downside Protection. Man ist auch nach der Assistenzzeit noch nicht an der fachlichen Lernkurvenende. Und gleichzeitig mit der Zeit, die man sich lässt, hat man aber auch irgendwann mal diese Punkte, wo man sagt, okay, jetzt bin ich 32, jetzt sollte ich in diesem Bereich schon wirklich eine Nummer besser sein und nicht mit jedem Punkt zu einer Kollegin rennen oder zum Chef rennen. Das sollte ich dann langsam mal selber hinkriegen. Das heißt, ich glaube, diesen Kanal, den muss man irgendwie bieten.
Weißt du, du musst halt einfach auch einfach wissen, either you earn or you learn. Ja, und when you learn, you don't earn a lot. And when you earn, you don't learn a lot, weil dann bist du ja gerade am Machen. Das heißt, to earn more, you have to learn more. Ja, das heißt, und das Learning steht immer am Anfang und dann steht das Earning. Also das ist so ein cooler Spruch und der stimmt halt total, ne? Weil am Ende des Tages kannst du den kurzen Weg gehen mit einer geringeren Upside, also sofort irgendwelche Sachen machen und hustlen, machst du aber immer nur die Low-Level-Sachen oder machst richtig teure Fehler oder du gehst erstmal durch eine geile Schule, gehst halt zu einem Hörzeller, wenn du es kannst, ja, oder wenn du es irgendwie hinkriegst und lernst da so viel, wie du kannst. So viel, wie du nur kannst. Und dann nutzt du das, um deinen Stundensatz zu verfünffachen, zu verachtfachen, weil du weißt, okay, ich gehöre jetzt wirklich zu den richtig Guten, ich habe bei den Besten gelernt, ich kann voller Selbstbewusstsein sagen, das, was ich da mache, ist top-notch und ist den 5,5-fachen Satz wert. Also so musst du halt eigentlich mit dem Approach drangehen. Und klar, wenn du jetzt irgendwo auf dem Platten landest, eine Praxis, musst du natürlich auch überlegen, macht das jetzt Sinn, diese 8 Jahre zu investieren? Aber wenn du sagst, ich mache mich jetzt in Düsseldorf oder in Berlin oder in Hamburg und will mich da durchsetzen, dann macht es voll Sinn, diesen Weg zu gehen.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lernangeboten. Egal, ob mit oder ohne IHK-Zertifikat, für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ich denke, dass diese Kurve, dass man bis ungefähr 40 lernt und zwischen 40 und 50 man gemeinhin am meisten verdient. Das heißt, da ist der Bereich am höchsten, was man zum Beispiel in diesem Earn, also diesem monetären Verdienen ist. Das heißt, du wirst erst mit 40 anfangen, richtig Geld zu verdienen. Dass man das nicht abkürzen kann, in der Regel. Ne? Ich meine, du bist jetzt auch über 40. Du wirst es sicherlich bestätigen können, dass man das eigentlich nicht abkürzen kann, dass du vielleicht bei einem anderen Mann mit 38 oder 37 anfängt, aber eigentlich braucht man die Zeit noch. Ne? Bis 30 volle Theorie-Power, 30 bis 40 werde perfekt in dem, was du tust, von der Bildung, von den Fingerfertigkeiten und ab 40 hast du dann auch die Chance, entsprechend Geld zu verdienen.
Ich bin jetzt nochmal in die Schule gegangen, Christian, mit 40. Ich bin jetzt nochmal richtig in die Schule gegangen, bauen, CEO einer großen Company, habe ich mit 38 überhaupt keine Ahnung von gehabt. Also, und nicht nur vom Wissen her, auch jetzt vom Earn her. Ja, also es geht jetzt wirklich darum, mein Skillset nochmal aufzubauen und ich habe damit auch überhaupt kein Problem, bis 45 jetzt nochmal meinen kurzfristigen Return zu minimieren. Du hast selber mal gesagt, die Jahre, wo du am wenigsten verdient hast, war das, wo du am meisten Substanz geschaffen hast. Ja, und das ist nun mal so. Either learn or earn. Ja, und ich habe jetzt hier am Bau sehr viel gelernt, aber ich habe es bezahlt. Mit Zeit, mit Invest, was erstmal weg ist, das Geld. Und erstmal der Schlechteste in diesem Tier zu sein, vom Bauen her. Beim nächsten Mal gehöre ich nicht mehr zu den Schlechtesten. So, und beim übernächsten Mal erst recht nicht. Ne? Das heißt, du fängst an als Zahnarzt, da bist du dann irgendwann gut. Dann bist du vielleicht Fachzahnarzt, da bist du dann irgendwann gut. Dann fängst du an als Manager, dann bist du dann irgendwann gut. Dann fängst du an als CFO, bist du dann irgendwann gut. Bist du irgendwann CEO und dann bist du dann irgendwann gut. Ja, du musst halt überlegen, gehe ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück, um dann höher zu kommen? Oder sage ich bin jetzt auf meinem Level und will da perfekt werden? Na, das musst du ganz bewusst entscheiden.
Irgendwie ist es so ein bisschen, man kommt aus dem Kindergarten, ist da in der ältesten Gruppe, kommt in die Grundschule, ist man da wieder der Jüngste, kommt aus der Grundschule rein, geht in die 5. Klasse, da ist man da wieder. In der Grundschule der Älteste und da wieder der Jüngste. Ja. Und da hat man sein Abitur und dann geht man zum Studium, man denkt, man ist der Größte und dann sieht man auf dem Campus, dass man wirklich das Allerletzte von allen Studenten ist.
Ganz genau. Aber die meisten hören dann auf. Und das ist eigentlich schade. Klar, wir wollen jetzt nicht sagen, mach das Peter-Prinzip, bis du dann irgendwann auf dem eigenen Level der eigenen Inkompetenz angekommen bist. Aber das wärst du ja nur dann, wenn du nicht mehr lernen und besser werden würdest. Solange du das tust und irgendwie dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hast, und das haben die allerwenigsten auf diesem Planeten, ist immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe noch mal in die Schule.
Ja, und die Schule der Betriebswirtschaft, das ist ein guter Übergang, denn so haben wir es unterteilt. Erstmal die Fachkunde und zweitens die Betriebswirtschaft. Und da sehen wir das so, dass bis zum 40. Lebensjahr sollte man, weil das ja nicht die eigene, ja urursächliche Domain-Expertise ist, sollte man 6 von 10 erreicht haben. Ja, das ist so ein bisschen nachgelagert. Ne? Das heißt, man bräuchte zwar schon relativ früh 1, 2 Bausteine, zum Beispiel den frühesten Baustein, den man bräuchte, ist die finanzielle Bildung. Das wäre ideal, wenn man den schon mit 20 hätte. Das wäre einer von den 10. Das wäre einer, der gesetzt werden müsste mit 20, 21 schon am Anfang des Studiums. Das wäre ideal. Und dann kommt vielleicht im Laufe des Studiums kommt noch ein zweiter hinzu. Der ist, dass man grundsätzliche Dinge der Volkswirtschaft versteht. Was ist die Bedeutung von Geld, die Bedeutung von Waren und so weiter, dass man grundsätzliche Waren- und Geldzusammenhänge versteht. Das sind so die Sachen, die ich vielleicht beim Studium sehe. Dann sehe ich nach Abschluss des Studiums und während der Assistenzzeit einen dritten Punkt aufkommen. Und das ist, dass man sich da schon mal in der Praxis Organisation anschaut. Ne? Organisation wäre mein dritter Punkt, dass man da Grundverständnis für Organisation hat. Der vierte Punkt wäre Grundverständnis für rechtliche Dinge. Der fünfte Punkt wäre Grundverständnis für Personalsachen, ja, dass man sich diese Punkte dann so langsam angefangen der Assistenzzeit bis, sagen wir mal, bis zum 35., 40. Lebensjahr diese Dinge aneignet, da viele Kurse besucht, sich dort fortbildet, dort auch mal ein Buch in die Hand nimmt. Ja, und der sechste Punkt ist dann schon der Führungspunkt, nämlich das sollte man dann bis zum 40. Lebensjahr haben und dann 7 bis 10 kommen später nochmal. Aber das wären so die 6 Punkte, die ich sehe, die man bis zum 40. Lebensjahr als Zahnmediziner erlernt haben sollte.
Ich habe nur einen Punkt, der für mich so dazu gehört. Du weißt wahrscheinlich schon, was ich sagen werde. Aber das Thema Verkaufen, Marketing, Angebot und Nachfrage verstehen, Pricing verstehen, wie kommt sowas zustande, auch diesen Wert von Dienstleistungen zu verstehen, zu wissen, eine gewisse Intelligenz zu haben, in dem, was ist gerade effizient, was ist nicht effizient. Also wirklich so ein bisschen Sales, Marketing und Effizienzgedanke. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Dinge tun und sie denken, sie tun gute Dinge, aber in Wirklichkeit, ne, also das Controlling so ein bisschen. Ne? Also du weißt, was ich meine. Ne? Dass man so ein Gefühl bekommt für, was mache ich da eigentlich und was hat das für einen Impact und wo bewege ich mich da so am Markt. Ja, da sind ein paar Punkte von dir schon drin, aber ich glaube, das ist nochmal so ein 6,5. Punkt, der mit wenig Aufwand bei ganz vielen Leuten schon ganz, ganz viel auch bewegen würde in den Praxen. Auch als angestellter Zahnarzt mega wichtig.
Also das wäre so bei mir der 7. Punkt, das Marketing. Und der wäre insbesondere käme dann zum Tragen, wenn man sich selbstständig machen will, denn dann braucht man den. Aber Betriebswirtschaft ist halt so eine breite Klammer. Man denkt schon, Fachkunde ist eine breite Klammer, aber Betriebswirtschaft ist eigentlich noch eine breitere. Ja, das heißt, da hast du so viele Sachen und dann kommt noch irgendwann die ideale Selbstorganisation. Dann hat man Dinge, die man sozusagen in dem Marketing sind ja an sich schon 2, 3 Punkte, womit man mal anfängt mit vielleicht den grundlegendsten, wichtigsten Sachen und wie exzellent man da werden kann. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das wäre sozusagen das, was für mich darüber kommt. Also, das ist so ein Punkt. Und hier könnte ich ja gleich mal weitergehen, weil ich das ganz interessant finde. Die Gründerschwelle, die ist bei mir bei 5 von 10. Das möchte ich auch gerne begründen. Ich sehe sehr viele Gründungen, die sind vielleicht bei 2 von 10 oder 3 von 10. Ich sehe aber extrem wenig Gründungen, die bei 7 oder 8 von 10 sind oder 9 von 10. Ich sehe gar keine Gründung, sagen wir mal, mehr als 9 von 10 oder mehr als 8 von 10. Sehe ich 0. Aber ich sehe eine Unwucht bei den, die 1 von 10 Punkten oder 2 von 10, die ich denen zuschreiben würde. Ja. was würde man bei den ein, zwei Punkten zuschreiben? Ich würde vielleicht ein bisschen Grundverständnis im Marketing zuschreiben und ich würde ein bisschen Grundverständnis in der Organisation und Personal zuschreiben. Das sind so ein bisschen diese drei Sachen, so die Dinge, die man so hat, wenn man meint zu gründen. Aber das reicht meines Erachtens nicht, um sorgenfreier zu sein. Denn man bezahlt da seinen Preis für, dass man da seine Vorbereitung nicht getroffen hat. Der Preis ist, man hat schlaflosere Nächte, man wird früher alt, wenn man so will. Man muss mehr nachjustieren. Das ist wie, früher sagte man doch, wenn man billig kauft, muss man viel Geld haben. Man muss nämlich dann zweimal kaufen. Und eigentlich ist es auch so. Das heißt, zur Gründung halte ich für wichtig. Alle gleichgewichtet, ne? Erster Punkt finanzielle Bildung, zweiter Punkt Marketing, dritter Punkt Organisation, vierter Punkt Personal. So, und bevor ich meinen fünften Punkt sage, welchen fünften Punkt würdest du spontan sehen? Also neben finanzieller Bildung, Marketing, Organisation und Personal. Welchen würdest du noch dazu packen?
Ich weiß nicht, ob das bei dir unter finanzielle Bildung fällt, aber bei mir wäre es ein bisschen das Thema Investitionskompetenz, weil das ist die eine Entscheidung, die dich sehr, sehr viel Geld kostet. Und finanzielle Bildung ist ja das eine, zu wissen, ne, wie investiere ich das Geld, was ich habe, in Assets, die, aber eine Praxis ist ja nochmal was anderes. Das heißt, du musst eigentlich wissen, was ist was wert, also einschätzen können, von Praxen wert, von Finanzierung, ist das jetzt sinnvoll, Liquiditätsmanagement oder Vorausplanung, weil das, glaube ich, für die meisten die eine Entscheidung ist, die über sehr, sehr viele Jahre Arbeitszeit entscheidet. Und wenn du die schlecht triffst, hast du ein Problem. Also das wäre mein Punkt 5.
Ich würde das unter finanzielle Bildung sehen. Du hast komplett recht. Wenn du das schlecht machst, also es gibt ja wahnsinnig schlechte Finanzierung. Nicht unbedingt nur vom Prozentsatz her, aber es gibt so schlechte Finanzierung, dass die Bank sagt, okay, hier hast du all das Geld und du rennst erstmal 5, 6 Jahre hinterher, weil das viel zu viel war, viel zu groß geplant, du kriegst es nicht gefüllt und so weiter und so fort.
Aber wenn es der Punkt nicht ist, dann wäre es für mich Persönlichkeitsentwicklung, also dieses Selbstführung und all das.
Ich habe den Punkt Selbstorganisation und ich glaube, das sind ganz, ganz ähnliche Punkte, denn ich muss mich selber komplett im Griff haben. Ich muss im Griff haben, wie ich meine Zeit einplane, wie ich führe. Ich muss meine Struktur im Leben haben, im Arbeitsleben, im Privatleben. Und ich würde sagen, ich würde deinen Punkt als einen Punkt zusammenzählen, denn da musst du rein investieren. Und diese 5 Punkte reichen erstmal, um zu gründen. Und dann kannst du nachher Marketing Level 2, 3 haben. Dann kannst du Persönlichkeitsentwicklung Level 2, 3. Dann kannst du da überall sozusagen zum Facharzt werden, wenn man so will, ne? Du kannst zum Meister werden. Du kannst zum Polier werden, ja? Das heißt, du kannst innerhalb dieser Disziplin aufsteigen, aber diese 5 Disziplinen, die brauchst du.
Hast du früher mal so ein bisschen gezockt, hast du, ne? Kennst du noch Diablo? Da gab es so Talent Trees, ja? Da konntest du nochmal 5 Punkte da rein investieren, nochmal 5 Punkte da rein, ne? Das war ganz cool. So müsst ihr das auch sehen, ja? Ihr habt immer pro Zeiteinheit gewisse Talentpunkte, die ihr irgendwo rein investieren könnt. Und ihr müsst gucken, wo nützt es euch jetzt mittelfristig und langfristig am meisten, ne?
Ja, absolut. Ja, aber die Punkte, da sind wir uns da ja einig. Also Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement, nehmen wir das mal als Punkt zusammen. Diese 5 Punkte, die braucht ihr, die sind absolut essentiell. Also ihr könnt auch schon mit einem gründen, ne? Nicht missverstehen. Aber wenn ihr die 5 Punkte habt, geht alles sehr viel schneller. Ihr habt so viel weniger Sorgen, ihr habt so viel weniger schlaflose Nächte, ihr habt so viel weniger Ärger und glaubt mir, man sieht dann mit 50 noch aus wie 40 und nicht wie mit 38 wie 55, ja. Das heißt, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da seine Psychohygiene dann vernünftig im Griff hat.
Vielleicht noch einen abschließenden Punkt von mir. Warum machen es die meisten nicht? Erstens, weil sie denken, sie haben keine Zeit. Also weil sie denken, wenn ich jetzt nicht gründe, dann ist irgendwann zu spät und kriege ich das Geld nie wieder rein. Das Gegenteil ist ja der Fall, ne? Und der zweite Punkt ist, weil natürlich von ganz, ganz vielen Seiten suggeriert wird, mach das jetzt, ne? Es gibt ja ganz viele Berater, die verdienen natürlich an der Gründung. Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Angebote. Das Problem ist, diese Angebote kennen dich nicht. Also die kennen nicht deine persönliche Struktur und die werden im Zweifel trotzdem ja sagen, natürlich gründe. Ne? Wir helfen dir. Das Ding ist, klar, wir helfen dir bei den strukturellen Sachen, aber am Ende stehst du da alleine in der Praxis und musst das Ding wuppen. Ja, kein Problem, einen Finanzierungsvertrag zu unterschreiben über 500.000, ist kein Problem, bei den Depots irgendwie 5 Einheiten für 250.000 Euro zu kaufen und geile Sachen zu kaufen und Grundrisspläne auszuarbeiten und dann, sag ich mal, die Praxis zu eröffnen. Aber dann fängt das Spiel ja erst an. Und dann hast du keine Zeit mehr, um diese 5 von 10 zu erreichen oder brauchst massiv viel länger.
Super Punkt, Stefan. Du bist dann
in diesem Flywheel
super
drin.
Super Punkt.
Und ich wäre noch mal 2-3 Jahre weiter, wenn ich damals mir ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte. Ich habe auch mit einer 2 von 10 gegründet. Und ich war dann aber bereit, diese 70, 60, 80 Stunden zu investieren. Und wenn du die dann nicht investierst, dann kommst du nicht mehr auf diese 5 von 10. Dann bist du nämlich mit deinen 45 Stunden in der Woche, die du deine Praxis führst, ausgelastest und fragst dich, warum du nicht weiterkommst. Ne? Also
super, super Punkt. Ne? Du hast nachher nicht mehr die Zeit. Du hast nachher nicht mehr die Zeit, um sich so intensiv damit zu beschäftigen, weil der Alltag dich überrollt. Ich habe immer die Faustformel. Du hast jeden Tag, den du arbeitest, hast du ungefähr, je nachdem wie gut du organisiert bist, zwischen 10% und 25% unvorhergesehene Sachen. Jeden einzelnen Tag als Selbstständiger. Jeden Tag. Ja? Und gegen diese 10% bis 25% musst du anarbeiten. Sagen wir mal, du bist perfekt organisiert, dann hast du 10% deiner Arbeitszeit. Musst du mit unvorhergesehenen Sachen, die du am Abend vorher noch nicht klar wusstest. Dann musst du noch die Kraft haben, wie du gerade sagst, ne, die du dir selber genommen hast. Ja? Dann musst du dir selber noch die Kraft nehmen, darüber hinaus dir dieses nicht vorhandene Wissen in den Kopf zu kippen. Ja? Und das muss auch noch Spaß machen. Und du willst ja auch nicht da sitzen und sagen, oh, ist das ein Scheiß. Und dann frustrierst du ja. Also, ich glaube, das wäre eigentlich können wir heute aufhören. Das ist eigentlich die Hauptlessons learned, die du als junger Zahnmediziner brauchst. Und würde ich sagen, gehen wir einmal zum letzten Punkt über und dann gehen wir mal auf KZBV-Durchschnitt und so weiter. Das gesellschaftliche Engagement, da empfehlen wir vielleicht auch, das kann so ab 40 losgehen. Ich meine, es wird viel für einen selber getan. Unser Zahnmedizinstudium ist an 31 von 32 deutschen Fakultäten umsonst. Wir sind die Nation, die am meisten Freiwillige in Vereinen organisiert hat. Bei uns ist das Ehrenamt, das ist sozusagen das Titinfilament dieser Gesellschaft, das hält uns alle zusammen. Und ich glaube, dass nicht nur wahnsinnig viel Spaß macht, sondern auch einen wahnsinnig selber gut tut und einen wachsen lässt. Jugendtraining zu geben, irgendwo zu unterstützen, auch selber seine Fähigkeiten auswählen, mit tollen Leuten da zusammenzuarbeiten. Ich merke immer wieder, das gibt mir so viel. Mir persönlich mache so ein bisschen Förderarbeit im Jugendfußball und versuche da, weil ich glaube, dass da die Gesellschaftsschichten überall noch zusammenkommen, egal wo du herkommst, egal wie viel Geld du hast. Ball in die Mitte, jeder spielt miteinander, ne? Ob es der Sohn von Marco Reus ist, mit jemandem, der, ne, der gar nichts hat, aber alle sind irgendwie zusammen. Das finde ich toll und mir gibt es wahnsinnig viel Kraft, Freude und auch unglaublich viele Ideen, die ich wieder im Beruf brauche, die ich dann wieder einsetzen kann, weil ich sehe, okay, das ist ja total guter Gedanke, wie die das lösen. Also, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Das ist sozusagen der letzte Punkt, den ich sehe. Wenn man sich früher organisiert, super, alles klar. Aber ich glaube, ab 40, wenn man die anderen Dinge sozusagen abgehakt hat, ist das ein guter Zeitpunkt, ein fairer Zeitpunkt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ich bin ja im Lions Club, sag ich mal, im Ehrenamt tätig und bin damals mit 31 reingekommen, war aber da 8 Jahre lang der Jüngste, bis ich dann, glaube ich, vorletztes Jahr von jemandem abgelöst wurde, der irgendwie 34 war. Jetzt haben wir aber mehrere in den 30ern drin. Das ist aber nicht die Regel. Also ne, der Lions Club ist immer so ein gutes Spiegelbild dessen, wann Leute anfangen, Zeit zu investieren für irgendetwas, wofür sie nicht direkt einen monetären Vorteil zurückbekommen. Das ist ja im Endeffekt das ist gesellschaftliche Engagement. Ne? Das heißt, man gibt seine Reichweite für oder Netzwerk oder Geld, wie auch immer. Man hat einen Hebel und man weiß, man kann damit über das eigene Engagement für die eigene Firma hinaus etwas Gutes tun. Und wenn das früher der Fall ist, ist es gut. Ich glaube, für mich war es wirklich grenzwertig früh. Ich wurde auch gefragt und habe dann gesagt, das ist ein super ehrbares Angebot und ich habe es dann angenommen. Aber wahrscheinlich wäre es für mich auch 3-4 Jahre später besser gewesen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch meine Präsidentschaft für Lights Club nochmal 2 Jahre nach hinten geschoben, ne? Weil jetzt mit dem Bau, man ist dann ja irgendwann dran, nach Turnus, ist das dann nicht möglich. Ne? Also es gibt ja auch noch verschiedene Level von Engagement. Du kannst ein relativ passives Clubmitglied sein, du kannst relativ aktiv sein, du kannst im Vorstand tätig sein, du kannst da Vollgas geben, ne? Indem du sagst, ich werde da District Governor und mach die beste Präsidentschaft des Jahrhunderts. Dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Jeder muss selber wissen, in welcher Phase des Lebens er ist, was er an Ressourcen entbehren kann und will. Meines Erachtens muss es einem erstmal selber relativ gut gehen, damit man dafür sorgen kann, dass es anderen gut geht. Deswegen, bevor ihr euch da rein quält, sorgt dafür, dass ihr mit eurem Stand happy seid und dann macht andere happy damit. Das ist so meine 5 Cents dazu.
Aber du weißt ja auch, was dein großes Vorbild Tony Robbins gesagt hat. Ey, wenn du 2% weggeben kannst und wenn du 100 Euro hast, wenn dir, ne, dann kannst du dir 2 Euro weggeben. Wenn du nachher 100 Millionen hast, muss es dir genauso leicht fallen, die 2 Millionen wegzugeben. Und auch wie er mit seinen Mahlzeiten, was er da immer erzählt, was wann er da angefangen hat. Aber ich glaube wirklich, so ein richtig strukturelles Engagement, wie du es machst, man muss ja auch sagen, du sagst ja selber, du hast die Präsidentschaft, die Pflichtpräsidentschaft, die ja in jedem dann sozusagen mal geht, hast du ja dann rausgeschoben und du bist auch über 40. Also man sieht ja, du hast so viel Aufbauarbeit zu leisten, du kleingeschrieben, viele andere, dass man eigentlich sich da auch erst reinknien kann ab einem gewissen Alter, fairerweise. Sonst ist es doch nur pro forma, ne?
Genau. Stell dir mal vor, du kriegst jetzt mit 38 dein erstes Kind und mit 39 dein zweites, ne? Wie es viele Akademiker machen. Dann wird es auch schwierig, ne? Das heißt, du musst in einem Lebensabschnitt sein, wo eine gewisse Routine und Struktur reingekommen ist und du sagst so, jetzt geht das. Aber das ist häufig mit ab 40, das stimmt schon. Ne? Das ist, aber auch hier gibt es wieder eine Standardabweichung, finde ich.
Wie immer. So, Stefan, jetzt bin ich ja mal ganz gespannt. Dann würde ich sagen, wir machen, wie angekündigt, zum Ende gehen wir mal durch, was du brauchst. Und ich würde sagen, wir machen das wirklich so im Schnelldurchgang.
Ich würde sagen, wir können ja mal sagen, was brauchst du fachlich, was brauchst du betriebswirtschaftlich und wie könnte eine eventuelle Praxisstruktur und ein gewisser Alltag aussehen. Also wir können einfach mal so ein kleines Bild malen und vielleicht 2, 3 Zweige, wie es sich entwickeln würde von Stufe 1 auch auf 2. Was passiert dann in deinem Leben?
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kurz und knackig, geh du mal rein. Gehen wir mal auf die KZBV-Durchschnittspraxis.
Genau. Also ich weiß nicht, der Durchschnitt ist, glaube ich, momentan irgendwie bei 180 oder sowas. Kann das sein?
Einnahmenüberschuss?
Ja.
Ja, so ungefähr ein bisschen weniger. Also sind bei 32,3% Rendite ungefähr. Also sagen wir mal ein Drittel Rendite vom Umsatz sind wir bei bummelig, ja, 150, 180. Sagen wir mal 160, 170.000.
Genau. Also sagen wir mal, das ist jetzt, wir wollen ein bisschen überdurchschnittlich sein. Wir wollen 200.000 im Jahr Überschuss haben. Ich denke mal, zum einen muss einem klar sein, dass das in der Regel, wenn ihr jetzt, ist auch wieder ein Unterschied, ob du neu gründest und ob du eine Übernahme machst. Wenn du eine Übernahme machst, geht das wahrscheinlich etwas schneller. Dafür ist deine Upside dann ein bisschen gedeckelter, weil du dann in so eine, sag ich mal, feste Struktur reingehst. Aber ich denke, so nach 3 bis 5 Jahren ist so ein Punkt, wenn ich jetzt gründe, dass das sehr, sehr realistisch ist, dass man da ist. Auch selbst wenn man nicht die Ambition hat, mit angestellten Zahnärzten zu arbeiten, selbst wenn man nicht die Ambition hat, eine extrem tiefe Fachexpertise in einem Bereich auszubilden, sprich Oralchirurgie, Ästhetik, Implantologie, Aligner, ist gut, Aligner finde ich jetzt mittlerweile keine krasse Spezialisierung mehr. Das heißt, du brauchst dann nicht dieses Marketingwissen 8 von 10. Du brauchst auch nicht das betriebswirtschaftliche Wissen 8 von 10. 5 von 10, 6 von 10, immer super. Ne? Also ist sicherlich total sinnvoll, alleine um es auch stressfreier erreichen zu können. Wenn es dein Ziel ist, sollte es ja irgendwann auch dein Ziel sein, das vielleicht mit weniger Stunden zu erreichen. Weil gerade Menschen, die sich dieses Ziel setzen, sagen, ich brauche nicht den Sky, aber mir ist vielleicht auch Freizeit wichtiger, mir ist Familie wichtiger. Also sollte man schauen, dass man seine Praxis relativ schnell dann auch auf Effizienz trimmt, sich 5 bis 8 richtig gute Mitarbeiter zieht, ein familiäres Ambiente hinbekommt, einen guten, hochwertigen Patientenstamm und dann ist das nach 3 bis 5 Jahren machbar. Und dann ist das auch mit einem Zeitaufwand von unter 40 Stunden oder mit 40 bis 45 Stunden gut machbar, ohne dass man zu viel Komplexität in der Führung hat. Man kennt alle, man sieht alle jeden Tag. Das wäre so der Alltag einer typischen KZBV bis leicht überdurchschnittlichen Praxis.
Ich finde absolut, das ist absolut ausreichend, ja. Aber befreit einen nicht von den Sorgen. Ne? Also ich habe ja gerade bei der Betriebswirtschaft spreche ich ja immer davon, also jetzt 180.000 machen oder 350.000. Wenn du grundlegendes Handwerk nicht beherrschst oder dir es ganz, ganz schwierig nebenbei anlernen musst, dann hast du trotzdem, egal, auch bei 50.000 Gewinn, hast du ganz, ganz viele Sorgen und ganz, ganz viele schlaflose Nächte. Das heißt, für mich ist es eher so eine Hygienefunktion, dass man dieses Wissen hat, dass man da die richtigen Entscheidungen fällt. Nee, aber okay, super, perfekt.
Aber mit 50.000 hast du natürlich viel mehr Sorgen.
Da fängt es nach unten an, da brennt es von unten. Da brennt.
Richtig. Ja. Also, ganz ehrlich, die kleinste Einheit ist ja ein Behandler und das bist dann du. Und wenn du es als eigene Maschine nicht schaffst, 200.000 Überschuss zu erwirtschaften, weil du, sagen wir es mal, ne, du machst 40.000 Honorarumsatz im Monat. Das ist wirklich nicht viel. Dann bist du bei 500.000 und dann hast du Fremdlabor 200, bist du bei 700.000. Dann bist du die klassische Durchschnittspraxis. Was muss denn dann passieren, dass nur noch 50.000 überbleiben? Deine Personalkosten sind entweder massiv zu hoch, weil alles sehr, sehr ineffizient ist, oder deine Investitionskosten waren, also du hast ganz schlecht verhandelt und hast zu groß gebaut und kriegst die Auslastung nicht hin. Das sind ja die einzigen Gründe, die dazu führen können, dass es in dieses Szenario läuft.
Ja,
oder?
100%.
In der heutigen Zeit, wo es genug Patienten gibt.
Ja, aber wie gesagt, es passiert gar nicht so selten, wie man manchmal denkt. Denn dieser Durchschnitt kommt ja zustande, weil er etwas mittelt. Ne? Er mittelt die 500, 600, anderthalb, 2 Millionen Euro Überschusspraxen mit genau den gerade erwähnten Praxen. Nee, wunderbar. Nehmen wir mal die mittelgute, also nehmen wir mal die 500.000 Einnahmenüberschusspraxis.
Das ist ja keine mittelgute Praxis. Wir bewegen uns jetzt hier.
Mit mittelgut meinte ich auch nicht, ich habe mich falsch ausgedrückt, ich meinte den mittleren Case.
Genau, also gehen wir jetzt in Richtung 500.000 und meines Erachtens hast du jetzt zwei Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Also sagen wir, es ist ja ein Ziel. Stell dir vor, du bist jetzt bei den 200.000 und merkst, wow, das macht Spaß. Und da ist noch Potenzial. Du bist jetzt auch fachlich nah. 7 von 10, 8 von 10 und sagst, boah, guck mal, Implantologie ist mein Ding oder da geht noch was oder jetzt musst du überlegen, wie willst du skalieren und zwar nicht auf der Mitarbeiterbasis, sondern auf der Umsatz- und Gewinnbasis. Und das kann über Mitarbeiter gehen, muss es aber nicht. Also du kannst dir jetzt entweder den Weg des Spezialisten suchen und sagst, ich werde ein sehr, sehr guter Implantologe, Kieferchirurg, ästhetischer Zahnmediziner, Prothetiker, geht auch, vor allem auf dem Land. Ja, also da musst du nicht mal der krasse Implantologe sein. Da kann es sein, dass du einfach ein sehr, sehr guter Prothetiker wirst und schickst die schweren implantologischen Fälle zum MKGler vor Ort. Aber dann musst du natürlich lernen, in der Kombination dich zu vermarkten. Also wenn du jetzt keine Marketing-Skills aufbaust, dann wird es sehr, sehr schwierig, diese Spezialisierung zum Leben zu erwecken. Und ein Spezialist, der nicht als Spezialist arbeitet, ist am Ende des Tages kein Spezialist, ja, weil du das Volumen nicht reinbekommst. Das heißt, du kannst den Weg des Spezialisten gehen, geht meines Erachtens aber immer mit dem Thema Branding und Positionierung einher. Oder du gehst den Weg des personellen Wachstums, dann musst du selber gar nicht der krasse Spezialist werden. Dann musst du dir aber ein Führungsskillset aufbauen, um andere Leute dazu zu befähigen, eine durchschnittliche bis gute Leistung zu erbringen. Und dann geht es über angestellte Zahnärzte. Dann geht es eben darüber, dann brauchst du eine 4-6 Behandlerpraxis. Wenn du selber nicht 1 Million Honorarumsatz erbringst, dann machst du vielleicht selber weiterhin deine 400.000, 500.000 und guckst, dass du 3, 4, 5 gute Behandler bekommst, die diese Umsätze mit einem gewissen Deckungsbeitrag für dich erwirtschaften. Ist das komplexere Modell, also wahrscheinlich arbeitstechnisch sogar aufwendiger, aber natürlich unabhängiger von dir selber. Das heißt, wenn du an einen gewissen Exit denkst, ist das erste Modell nicht so gut zu veräußern. Das zweite Modell, wenn es denn irgendwann mal läuft, hat einen höheren Wert für einen späteren Investor. Das heißt, dir muss ganz klar sein, du gehst jetzt in eine von beiden Richtungen. Du kannst auch die eine Richtung gehen und später die zweite trotzdem noch entwickeln, ohne Frage. Aber für mich sind das die beiden Wege, um auf diese 500.000 EBIT zu kommen. Was sagst du?
Ja, es gibt keinen anderen. Ne? Es gibt keinen anderen, als den zu machen. Und da brauchst du, in der Fachkunde musst du auf jeden Fall von deinen bei 9 von 10 sein und du musst in der Betriebswirtschaft schon deine 6 haben, ne? Und deine 6, 7 haben. Das heißt, du musst da auf jeden Fall Gas geben, damit du erstmal überhaupt verstehst, was du jetzt hier an sogenannter strategischer Positionierung beschrieben hast und dass du, wenn du es verstanden hast, dass du dich dann konsequent darauf ausrichtest, sprich A, dich so gut machst, dass du das kannst, ne? Fachlich wie auch betriebswirtschaftlich und B, dass du auch so ein Menschenfänger bist, dass du dir auch die entsprechenden Menschen um dich herum aufbauen kannst, dass du das hinbekommst. Also das ist schon großes Kino. Das ist schon echt super. Und du sagst, es ja 10% der Praxen. Ja, dann bist du in den 10% der Besten. Dann bist du der eine von 10. Die 10 ausgewählten von 100. Also das ist schon extrem gut. Ne?
Das Ding ist folgendes auch. Dir muss klar sein, dass um auf dieses Level zu kommen, diese 40, 45 Stunden nicht mehr reichen werden. Weil du brauchst ein zusätzliches Skillset. Du musst trotzdem noch deinen normalen Umsatz und das normale Flywheel bedienen. Und ich kenne kaum Leute, also ich kenne sehr viele Zahnärzte mittlerweile, die auch sehr erfolgreich sind. Und ich kenne fast keinen, außer vielleicht hier und da mal jemand, der in ein erfolgreiches Konstrukt eingestiegen ist. Aber davon reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt nicht davon, dass dir etwas geschenkt wird, ein erfolgreiches Konstrukt, und du musst nur noch verwalten, was auch schon schwierig genug ist. Ne, ist nicht easy. Aber dann geht es natürlich irgendwie etwas mit weniger Zeitinvest initial. Aber hier musst du deine 3 bis 5 Jahre extra Time investieren, um dahin zu kommen.
100%. Stefan, letzter Punkt. Die ultimative Praxis. Definier nochmal, wie du die charakterisierst, diese Praxis.
Genau, also wenn wir jetzt nochmal verdoppeln wollen, also sagen wir über 1 Million Gewinn im Jahr, das ist schon wirklich die Königsdisziplin. Ich kenne relativ wenige Praxen, die es entweder ohne eine de facto Koryphäenstellung, es muss jetzt nicht, ich rede jetzt nicht über Hürzler zu, ich rede jetzt nicht über Kuri, das sind aber alles Leute, die, wenn sie nicht so groß geworden sind, sehr, sehr bekannt sind für diese eine Sache, die sie machen. Also echte Spezialisten, nicht Tätigkeitsschwerpunkt. Das war so ein bisschen der Punkt, wo wir mit dem Implantatzentrum Herrn am Ende waren. Da sind wir hingekommen. Ging natürlich trotzdem nicht ganz ohne angestellte Zahnärzte. Das wird dann schon schwierig. Also als alleiniger Behandler über 1 Million EBITDA oder auch nur mit einem angestellten Zahnarzt, weil es lohnt sich fast gar nicht, einen dann zu haben, wird schon schwierig. Ich kenne 1, 2, die haben es geschafft, aber das ist dann die Ausnahme. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich will nicht super groß werden. Ich werde ein Spezialist und ich habe immer so 2, 3 Leute, die sind immer bei mir, weil ich so gut bin, die arbeiten mir zu. Ich kann delegieren, damit ich nur diese eine Sache machen kann, damit ich meine 1500 Implantate im Jahr setzen kann, damit ich meine 80 Venierfälle machen kann pro Quartal. Und ich habe Leute, die deswegen kommen und die auch von weiter weg kommen. Das ist der eine Weg. Das heißt, und da ist dann aber auch Ende. Das ist der Endpunkt des kompletten Spezialisten. Dann hast du eine 4-Behandler-Praxis, 6, 7 Zimmer, 30 Leute, 25 Leute, von der Komplexität gut handelbar. Aber dann musst du Referent sein, dann musst du dein Wissen nach außen kommunizieren, dann musst du immer State of the Art sein, gerade heute, wo die Leute wirklich sagen, um eben dieses Extra. Und dann musst du auch Steigerungssätze nehmen können. Ne? Da kommst du nicht mit einem 2,3-fachen Satz hin, weil du hast nur so deine 30, 40 Stunden am Stuhl und da musst du einen Honorarumsatz von 1,x Millionen halt erbringen, damit dann am Ende auch 1 Million überbleibt. Ne? Wie soll es sonst funktionieren? Der andere Weg ist dann der Weg ins Unternehmertum. Dann musst du wirklich zum Unternehmer werden. Und wenn du beides bist, ein Spezialist, es gibt ja auch, du musst ja nicht entweder oder. Du könntest jetzt auch deine Spezialistenfähigkeit sagen und die skaliere ich jetzt und bilde weitere Spezialisten aus, mache ein Spezialistenzentrum auf. Dann kann es auch noch viel weiter gehen. Also dann kann es auch, wir kennen alle die Konstrukte, ne? Und dann bist du aber eigentlich nicht mehr derjenige, der, wenn du weitergehen willst, wenn du willst ja dann nicht auf 1,0, du willst dann auf 1,5, auf 2, dann musst du lernen, dein Wissen zu vervielfachen, in Systeme zu packen, in Prozesse zu packen und ein Konstrukt aufzubauen, das einfach ohne dein eigenes Zutun einen gewissen Deckungsbeitrag, also eine Rendite ohne Inhaber erwirtschaftet. Und dann geht es so in Richtung 40, 50, 60 Mitarbeitende. Wenn es ohne Spezialisierung ist, ne, dann kennst du es selber, dann brauchst du manchmal 60 bis 80 Leute, damit dann auch 1 Million überbleibt. Und dann hast du aber einen sehr, sehr großen Schuh am Hacken. Oder wie sagt man, ein sehr großes Rad, was du drehst. Und dann muss dir klar sein, dass du auch nie mehr auf diese 40 Stunden kommst, außer du machst einen Exit. Dann muss dir klar sein, oder du hast einen Geschäftsführer, der aber auch wieder richtig viel Kohle zieht, ne, wenn er das wirklich gut machen will. Also wenn du diesen Weg gehst, muss dir klar sein, das ist so ein Point of No Return so ein bisschen. Außer du gibst dann irgendwann Shares ab und bist raus. Ne? Dann bist du in dem Exit-Szenario. Aber das musst du dir sehr, sehr genau überlegen, weil dann bist du nicht mehr Arzt, zumindest Teil nicht mehr, sondern dann wirst du zum Unternehmer. Und dann brauchst du vor allem das wirtschaftliche Skillset mindestens 8 von 10, besser 9 von 10. Das Fachliche brauchst du, wenn du den Spezialisten gehst, 10 von 10. wenn du den Unternehmer gehst, brauchst du trotzdem eine 8 von 10, weil du bist dann trotzdem irgendwie noch der, der die Ärzte führt. Du musst den ärztlichen Leiter kontrollen können, wenn du den hast. Und wenn du da der Schlechteste im Raum bist, dann folgen dir die Leute nicht. Also da ist dann nicht mehr viel Spiel nach unten. Da musst du Exzellenz zeigen in vielen Bereichen.
Ja, also was würdest du sagen? Wie viel braucht man in der Fachkunde? Wie viel braucht man in der Betriebswirtschaft?
Wenn du diesen kleinen Weg gehst, Spezialist mit 3, 4 Angestellten, dann eine 8 von 10 in der Betriebswirtschaft und eine 10 von 10 in der Fachkunde. Wenn du den Weg gehst, ich baue ein großes MVZ auf und ich implantiere selber ein bisschen, fachlich 8 von 10, dann aber betriebswirtschaftlich eine 10 von 10, dann ist es geswitcht.
Ja, ich würde sagen, die Million, die ist noch, also ich würde, grundsätzlich bin ich komplett deiner Meinung. Ich würde nur sagen, die ist noch ein bisschen leichter zu rechnen, dafür brauchst du nicht unbedingt deine 60 oder 80 Leute. Das kann noch kleiner gehen, aber du brauchst definitiv die betriebswirtschaftliche Exzellenz. Du brauchst also auch den Geschäftsführer, den könntest du bezahlen oder den ärztlichen Leiter. Du brauchst ja irgendjemand muss dich ja irgendwo unterstützen. Ja, sonst arbeitest du ja wirklich selber so viel, dass es ja irgendwo Substanz zehrt. Ja, das ist dann wie Öl aus dem Boden holen und den verkaufen und irgendwann kein Geschäftsmodell mehr haben, weil kein Öl mehr da ist. Das ist wie dich selber aufzehren, weil du deine Lebensarbeitsleistung schon mit 50 weg hast und bist danach ein Wrack. Ja? Das heißt, das muss man auch irgendwie bemessen.
Aber die Million geht kleiner nur mit einem umsatzstarken Inhaber.
Ja, da hast du recht, aber dann brauchst du eine hervorragende Praxismanagerin, denn du kriegst das nicht mehr alles 100% selber geregelt. Es kommt dir wie immer, der Teufel liegt im Detail. Und es kommt darauf an, dass man die Details wirklich sauber und gut hat. Ja? Und wenn du voll behandelst, wenn ich jetzt ein zweiter Stefan Helker bin und düble am Tag, was weiß ich, 20 Dinger rein, ja, dann werde ich eigentlich nicht mehr viel Zeit haben, nicht um alle Details zu kümmern, es sei denn, ich zehre von mir selber. Und dieses Zehren von einem selber, wie gesagt, Beispiel Öl aufs Boden, irgendwann ist es leer. Ja, und da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich.
Deswegen ist es ja auch ein gradueller Prozess. Das heißt, du fängst an, also du hast ja irgendwann diese Journey dann mal gestartet, dann warst du 90% Arzt und 10% Manager-Unternehmer. Und je größer das wird, also das ist wie so eine Art Kurve, irgendwann mietest du dich bei 50-50, das ist aber schon sehr spät. Bei 50-50 bist du bei, also schon 50 Mitarbeitern wahrscheinlich. Also ne, du kannst immer noch 70-80% Arzt sein mit 20 Mitarbeitern, das geht schon noch. Ne? Das war bei mir auch so. Aber wenn es dann noch größer wird, dann, also ist aber auch logisch, ne? Um deine Arbeitszeit dann auch zu kompensieren, ich habe mal ausgerechnet, um das zu kompensieren, was ich an EBITDA in die Praxis reinbringe in Vollzeit, brauche ich 6 bis 8 angestellte Zahnärzte. 6 bis 8 angestellte Zahnärzte bedeutet 35 bis 40 Mitarbeiter. So, das heißt, um mich von 100 auf 0 zu bringen, muss ich mal eben den Laden um 40 größer machen. So, und das ist schon heavy. Ne? Das ist schon, muss man dann wollen. Ne?
Da gib lieber viel Geld für einen hervorragenden Geschäftsführer aus und arbeite. Das ist auch eine Möglichkeit. Erlebe ich in einer der, ich meine, man kann nicht aus Nähkästchen plaudern, aber generell einige der größten Praxen in Deutschland, die ich kenne, in einer zum Beispiel, ist der Inhaber einer der Hauptbehandler und das wird gemanagt von einem hervorragenden Manager und Management-Team. Im Speziellen kenne ich sogar noch ein paar mehr und da ist der Arzt auch Arzt geblieben. Also auch das ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder mache ich das eine voll oder das andere. Wenn ich beides ein bisschen mache, dann bleibe ich definitiv unter der Schwelle. Da bin ich mir schon einigermaßen sicher, dass es zumindest, okay, wenn ich meinen Sohn, meine Tochter reinhole und mir mit denen auf den Teil und mir machen ein bisschen was vor, dass mir noch 100% gehören, dann geht es auch. Aber das ist ja eigentlich Augenwischerei, wenn du weißt, was ich meine. Aber ansonsten ist das ja schon der Punkt. Mensch, Stefan, da war ja wieder ordentlich Fleisch am Knochen.
Die Frage ist, was macht dir am Ende Spaß? Also, wenn du den großen Laden dann vor der Nase hast oder du kannst jetzt diese Entscheidung treffen, muss dir am Anfang eigentlich klar sein, gehe ich den ärztlichen Weg weiter und delegiere diese sehr, sehr wichtige Aufgabe, Geschäftsführung, ne, weiter oder macht mir das eigentlich mehr Spaß und ich habe den CEO in mir entdeckt, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ne? So ein bisschen eher mein Weg. Aber du sagst, es gibt ganz, ganz viele, die sind den anderen Weg gegangen und konnten, obwohl sie Arzt geblieben sind, super mega wirtschaftlich erfolgreich sein. Ne? Also, it's up to you. Und dafür musst du dich selber kennen. Selbstführung, Persönlichkeitsentwicklung, weil sonst weißt du vielleicht gar nicht, was du willst. Vielleicht willst du nur was, was deine Eltern dir in den Kopf gesetzt haben oder dein Umfeld oder Instagram. Ja, sei eine starke Persönlichkeit und wisse, was dich glücklich macht am Ende des Tages. Vielleicht ist das ja ein ganz schönes Schlusswort.
So ist es. Stefan, Vielen Dank für die Insight. Schön, dass wir mal wieder gequatscht haben. Das war unsere August-Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber wir haben hier so fantastisches Wetter hier oben im Norden und ich hoffe, dass es bei euch auch super ist.
Das ist auch super. Mal gucken in die nächste Aufnahme im September. Vielleicht machen wir die ja aus unserer neuen Wohnung mal so als Special. In 3 Wochen ziehen wir ja um. Gucken wir mal. Außer es geht noch was schief.
Ich habe dankenswerterweise deine Einladung bekommen. Vielen Dank dafür, Stefan. Und ich glaube, das wird ein wahnsinnig tolles Fest. Und in jedem Fall freue ich mich auf die September-Ausgabe. Denn da haben wir ein ganz spezielles Thema schon ausgesucht. Und mit September oder Oktober, auf jeden Fall eine von den beiden, sprechen wir über das Thema Wachstumsschmerzen. Ne, Stefan?
Genau, Wachstumsschmerzen, genau. Ich habe es dir geschrieben, das war so ein Geistesblitz. Aber ja, wir haben genug davon gehabt. Und super viele Learnings. Ich habe auch meine letzten LinkedIn-Posts, die gingen eigentlich auch immer um diese Themen, weil ich gemerkt habe, dass was wir jetzt gerade lernen, ist so geil. Es ist so originäres Wissen. Und das teilen
wir. Stefan, nicht zu viel heiß machen. Ich glaube, da können wir eher mal 2 Folgen draus machen. Denn ich könnte da 3 Stunden drüber erzählen. Du könntest da 3-4 Stunden drüber erzählen. Also da setzen wir uns nochmal zusammen und hauen da mal was zusammen. Vielleicht machen wir da auch 2 Folgen draus, weil da wirklich viel dran ist. Insofern, Stefan, ich denke mal, wir genießen jetzt nochmal den Rest der Olympiade, den Rest des tollen, tollen Sommers und hoffen, dass der September auch noch sommerlich für uns und unsere Zuhörer, Zuhörerinnen ist und dass wir alle und ihr alle gesund seid und eine schöne Zeit bis dahin habt.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Christian und alle, die da draußen sind, schönen Sommer, viel Spaß und viel, viel Erfolg und dass ihr immer glücklich und zufrieden seid. Das ist uns ganz wichtig.
Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Kommentar bei iTunes oder Spotify. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an henrizi@opti-hc.de. Da beantworte ich alle E-Mails, mache ich alles selber. Es macht mir einen riesen Spaß, mit der Community zu interagieren. Und ja, bis zur nächsten Episode. Viel Spaß und bleibt dabei. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.